D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Hallo South By. Eindrücke für Medienmacher vom größten Netzkulturfestival der Welt.
Abschied von den Millennials. Eine neue Zielgruppe ist angesagt.
YouTuber wechseln zu Snapchat. Warum diese App auch Live-Ticker ersetzt.
Plus, warum Echtzeitjournalismus immer wichtiger wird.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von der AfD-Chefin Frauke Petri. Nachdem sie am vergangenen Montag zu einem vereinbarten Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin nicht gekommen war, erklärte sie gestern in einer Pressemitteilung den Grund dafür. Zitat: Solange vor allem öffentlich-rechtliche Fernsehsender ihren Auftrag, so neutral wie möglich das pluralistische Meinungsbild darzustellen, dadurch missverstehen, indem sie offensichtliche Politikaktivisten wie Dunja Hayali ein derartig breites öffentliches Forum bieten, ist mein persönliches Interesse, in diesem Rahmen über die aufstrebende Alternative für Deutschland zu berichten, deutlich reduziert.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute vom Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, von Frank Überall. Er fordert von der AfD einen fairen Umgang mit Journalisten und kritisiert die Partei mit diesen Worten. Zitat: Ein Interview zu vergessen ist kein Verbrechen. Dazu sollte man stehen und nicht mit fadenscheinigen Ausreden den Medien widersprüchliche Versionen auftischen.
D-Radio Wissen.
Was sind Medien? Das internationale Medienmagazin. International heißt, ich sitze bzw. stehe in unserem schönen mausgrau-grünen D-Radio Wissen-Studio. Und während Daniel währenddessen allerdings weiter in der Welt unterwegs ist. Zurzeit läuft in Austin, Texas das South by Southwest Festival. Vor 30 Jahren gab es zum ersten Mal das Music Festival. Und seit einigen Jahren gibt es auch den Interactive-Teil. Und der hat sich ja inzwischen zum weltgrößten Netzkulturfestival, ich sag mal, gemausert. Und dieser Teil hat jetzt 5 Tage lang bis zum Dienstag stattgefunden. Und du, Daniel, du bist aber jetzt schon nicht mehr in Austin, Texas, sondern weitergezogen.
Ja, ich bin in Seattle zurück an der US-Westküste. Ich bin hier nämlich zu Gast bei der Medienjournalistin Ulrike Langer. Sie war ja auch schon ab und zu bei uns in der Sendung. Wir waren nämlich gemeinsam auf der South By und nach den anstrengenden Tagen müssen wir uns jetzt ein bisschen erholen. Und deswegen, Ulrike, ich freue mich, dass wir hier heute auch bei dir zu Gast sein dürfen und von dir aus senden dürfen.
Ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Hallo Deutschland, hallo Daniel, hallo Herr Pähler.
Oh hallo, ja, Ulrike. Wie ist jetzt so dein Erschöpfungsfaktor?
Hoch. Es war überwältigend, auch überwältigend schön. Und ich bin ja auch nur 2 Tage jetzt auf Stippvisite zu Hause. Kurz auftanken.
Ja, da werden wir auf jeden Fall, Ulrike, später nochmal genau berichten. Du hast Roboter getroffen, mit denen man sich unterhalten konnte und so. Ich bin sehr gespannt, was du uns da nachher berichten wirst. Aber erstmal, Herr Pähler, müssen wir uns so ein bisschen mal, glaube ich, nicht so sehr um den spaßigen Teil, sondern
ja,
um den ernsten Teil,
nämlich um die Medien, ja, sozusagen. Das ist ja auch unser Ansatz hier in unserem aufklärerischen Medienmagazin. Und da ist mir schon aufgefallen, in meinen Timelines, es sind doch mehr Vertreter aus traditionellen Medienhäusern in diesem Jahr auch da gewesen. Und Daniel, ich sag das mal so, du hattest schon ein bisschen Pech gehabt. Deine wievielte South By war das?
Das war meine 6. South By.
Ja, und wenn du ja hier nicht bei uns was mit Medien moderierst, dann arbeitest du ja für die Rheinische Post und da hast du jetzt quasi zum 2. Mal in Folge deinen Chefredakteur an der Backe, ja. Michael Bröcker. Daniel hat ihn kurz vor der Abreise gefragt, was Vertreter von traditionellen Medien eigentlich auf der South By lernen konnten.
Wir müssen stärker an unsere Produkte denken, wie wir sie entwickeln und welche Kriterien wir für die Produkte geben. Und wir müssen unsere Kanäle nochmal überdenken. Bringen wir unseren Journalismus, den wir bisher online und print hauptsächlich an die Leser bringen, sind das noch die ausreichenden Kanäle in den nächsten Jahren? Und wenn nein, welche sind die morgigen Kanäle, wo wir unsere Leute erreichen, vor allen Dingen auch die jüngeren Leute erreichen? Und wie sieht der Journalismus in diesen Kanälen aus? Das ist die große, über allem stehende Frage. Und da sind wir noch nicht vielseitig genug in der Auswahl der Kanäle und auch in der Ansprache an die Leser.
Ich glaube, einer der wichtigsten Medienpräsentationen diesem Jahr war der Chef von Vox.com, die ja mit The Verge zum Beispiel oder Recode.net. Ist das ein Vorbild?
Absolut. Vox Media ist ein Vorbild in vielerlei Dinge. Vor allem sind für mich zwei Themen sehr relevant, die Vox bis aufs Letzte durchexerziert und offenbar ziemlich professionell macht. Einerseits die Kompetenzen in bestimmten Fachgebieten von bestimmten Journalisten bis aufs Letzte hinaus auszuzehren. Also die Vox ist ja ein Sammelsurium von verschiedenen Nachrichten, Angeboten, die in ganz bestimmten Feldern über die Menschen sehr gerne reden, sei es Autos oder sei es Kochen oder sei es Technologie. Und dort in diesen Feldern bieten sie journalistische Angebote, aber mit Journalisten, die sich dort extrem gut auskennen. Also die Kompetenz von Journalisten in bestimmten Feldern ist eine große Chance auch für uns noch. Und sie machen aber auch eines, sie verbinden das mit einer unglaublich einfachen, schnellen, attraktiven Technologie, nämlich mobil. Only, muss man ja sagen, nicht mobile first, but mobile only. Sehr einfach, sehr schnell, sehr schön und trotzdem mit hochgradig talentierten, guten Journalisten über alle Portale versehen. Also ein echtes Erfolgsmodell.
Was kann man denn hier auf der South By konkret lernen? Wie ist es, wie man Geschichten anders erzählt, wie man Leute anders erreicht, wie sie anders ticken?
Die Amerikaner gehen grundsätzlich schneller, einfacher und ich würde mal sagen Nutzer- oder Leserorientiert an alle ihre neuen Produkte heran. Und ich glaube, das kann man wirklich auf der South By wunderbar lernen, wie schnell lassen sich Produkte ausschließlich an den Nutzern, an den Kunden orientiert auf den Markt bringen, ohne in ewigen Schleifen der Zweifel und der Strukturen, die wir in Deutschland gerne einziehen, bevor wir neue Ideen umsetzen, sich daran abzuarbeiten.
Einige fragen sich ja auch, okay, warum muss man extra nach Austin, Texas reisen, um über neue technologische Innovationen zu lernen?
Ja, der Blick von außen auf die eigene Leistung, auf das eigene Unternehmen ist immer sinnvoll. Und Austin hat es geschafft, eine Art Melting Pot von Innovationskultur hinzubekommen, dass die Menschen, die sich hier treffen für 4 oder 5 Tage, offen sind, auch über sich selbst in Frage zu stellen, ihre eigenen Produkte in Frage zu stellen und ihre Ideen mit anderen auszutauschen. Und wir sind oftmals in unseren Alltagsstrukturen verhaftet und das Brainstorming und der Blick von außen, den lassen wir im Alltag zu wenig zu. Manchmal muss man rauskommen und sich mit Gleichgesinnten an anderer Stelle treffen, um diesen Blick zu bekommen. Und in Wirklichkeit ist Austin inzwischen ja eine deutsche Digitalkonferenz, so viele Deutsche wie hier sind.
Was ist denn der große Trend, der so über allem schwebt in diesem Jahr?
Für uns, also für mich als Journalist, vor allen Dingen Virtual Reality, wie erzählen wir morgen Lesern Geschichten? Heute auf Papier oder online, Text, Bild, Foto, Video und morgen erzählen wir ihnen vielleicht eine neue Realität oder nehmen sie mit in eine neue Realität. Das ist ein technologisch hochspannendes Thema, aber eben auch noch sehr früh in der Entwicklung und kompliziert in der Umsetzung, aber ein spannendes neues Feld für Journalisten.
Was ich spannend fand, wie hier das Thema Hasskommentare, Privatsphäre und so weiter behandelt wurde. Vor 2 Jahren, kurz nach Edward Snowden, waren die Säle immer voll, als um diese Themen diskutiert wurde. Ich hatte den Eindruck, jetzt waren sie eher sehr leer. Wie hast du die Diskussion wahrgenommen?
Ja, ich war auch in einem Workshop, da ging es um die Facebook-Hasskommentare und da waren dann, glaube ich, 20 von 150 Plätzen belegt. Die Amerikaner empfinden das nicht als zentrales Problem der Tech-Unternehmen, diese Hasskommentare quasi von oben zu löschen. Free Speech, also die Meinungsfreiheit, die freie Rede ist hier wichtiger als die Würde des Menschen. So hat es ein Rechtsprofessor hier wirklich ausgedrückt. Diese gehen da sehr gelassen mit um, für meine Begriffe zugelassen, weil natürlich Mobbing und Hass und Hetze eben auch persönliche Verletzungen mit sich bringen kann im Netz. Aber die Unternehmen sagen hier, das ist nicht unsere Aufgabe. Wer Hass erfüllt schreibt, der hat offenbar Hass in sich drin, der irgendwo herkommt. Es sei nicht Aufgabe der Unternehmen, den zu stoppen. Und das ist hier Mehrheitsmeinung.
Wenn es darum geht, wie man Privatsphäre weiterentwickeln kann, hatte ich schon den Eindruck, dass die ganzen Impulse aber dennoch aus Europa kommen.
Privatsphäre ist schon ein Thema, aber eher in dem Hinblick auf Datensicherheit. Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen, auch technologisch getriebene Unternehmen hier im Silicon Valley oder hier auch auf Austin, sich das Thema Datensicherheit annehmen und auch die jungen Leute, der Erfolg von Snapchat zeigt das ja, ein Interesse daran haben, dass nicht alles, was sie so nach draußen posaunen, senden oder teilen, für immer im Netz bleibt. Also das Thema kommt auch in den USA.
Sagt Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post. War es mit Medien?
Das South by Southwest Medienmagazin.
Ganz genau, das hätte ich auch gesagt, wenn ich es hätte sagen sollen. Daniel, es kommen ja jedes Jahr über 30.000 Teilnehmer alleine zum Interactive-Teil nach Austin, Texas. Also ich sag mal so, ich bin ja mehr so der Typ Heimscheißer. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war ja noch nie da.
Also das ist echt ultra spannend, das ganze Innenstadtzentrum von Austin ist unter Beschlag genommen. Das sind riesige, große Hotels und die haben riesige Ballrooms, also so, auf denen dann die ganzen Veranstaltungen stattfinden. Es gibt dann kleinere Workshop-Räume, so für 20, 30 Teilnehmer bis hin zu großen Hallen, die dann auch meinetwegen im dritten Obergeschoss sind, wo dann mal eben so 2000 Leute reinpassen. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Und drumherum gibt es dann auch viele Kneipen, viele Häuser, die so gemietet werden können, zum Beispiel von verschiedenen Firmen, eigene Internetportale haben was gemietet. Also dann war es so, dass irgendwie so eine Containerlandschaft von Google gemietet wurde oder dass Mashable sein Haus hatte und dass Grumpy Cat auch wieder irgendwo zu besucht werden konnte. Also das ist schon wirklich, so muss man sagen, also ganz Austin steht dann in dem Moment Kopf, da ist dann die ganze Digitalszene zu Gast.
Wir haben ja von Michael Bröcker vorhin auch schon gehört, dass die South By immer mehr ja auch eine deutsche Konferenz irgendwie wird. Übertreibt er da?
Also da muss man wirklich schon sagen, dass es sehr augenscheinlich ist, wie viel die Deutschen dort vor Ort machen. Also es gibt das Deutsche Haus, auf dem immer von den ganzen Bundesländern bestückt dann dort Veranstaltungen stattfinden. Es gibt einen Stand und es gibt auch das Hamburger Reeperbahn Festival Haus, was da nochmal on top ist. Und in ganz vielen Nachbarschaften sind dann ganze Hausgemeinschaften nur durch Deutsche besetzt worden, die sich dann über Airbnb was angemeldet hatte. Selbst bei uns gegenüber war die bayerische Delegation, das war reiner Zufall, aber irgendwie super lustig.
Irgendwie ein Thema, was ja auch zum zweiten Mal in Folge deutsch geprägt ist, ist quasi das Thema Startups. Da hat nach dem letzten Mal auch diesmal wieder ein deutsches Startup den Gründerpreis der South by Southwest gewonnen. Und die Macher der 360-Grad-Video-App Splash, die setzen sich da gegen 47 Teams durch. Kannst du uns nochmal erklären, was hinter Splash steckt?
Ja, das ist eine App vom Berliner Startup Viorama. Das hatte kurz vor dem Festival diese neue App herausgebracht, mit dem ja die Nutzer rund um Videos drehen und dann in sozialen Netzwerken posten können. Und der Gründerpreis, der liegt so bei $4,000. Nicht schlecht, aber viel wertvoller sind die ganzen Kontakte in die Investorenszene, die es da gibt.
Und auf Kontakte hoffen wahrscheinlich auch zwei weitere deutsche Startups, die es ja im Wettbewerb auch ziemlich weit geschafft haben. Nach vorne Baslet aus Berlin beeindruckte mit seinem Armband, das Töne in Vibrationen umwandelt, um Musik erlebbar zu machen. Und Sviri zeigte die erste 360-Grad-Kamera-Drohne.
Ja, und wie ist das eigentlich so für ein Startup auf der South By? Da habe ich Chris Eberl getroffen. Er ist Gründer des Medien-Startups Contexte aus München. Sie analysieren Texte, setzen dann automatisch kluge Links, sodass es mehr Traffic auf der jeweiligen Nachrichtenseite gibt. Und er war zum ersten Mal auf der South By und ich wollte von ihm wissen, was bringt es einem Medien-Startup dabei zu sein?
Mein Eindruck war jetzt nicht der, dass man hier sehr, sehr viel Neues kennenlernt, aber so ein bisschen das Gefühl bekommt, wo sich es vielleicht insgesamt mehr hinbewegt. Und das ist vielleicht sozusagen die Message. Von den einzelnen Sessions würde ich mal behaupten, gibt es in Deutschland sicher auch Veranstaltungen, die hier mithalten können. Im Großen und Ganzen mit mehreren tausend Sessions hier kann natürlich eine deutsche Veranstaltung jetzt in keiner Weise mithalten.
Wohin bewegt es sich denn in Zukunft?
Also es sind hier schon, gut, es sind ja insgesamt sehr, sehr viele Bereiche, die hier abgedeckt werden. Also von normalen sozialen Themen bis Stadtentwicklung, Virtual Reality, Internet of Things. Also es sind sehr, sehr viele Themen behandelt. Was hier ein bisschen vielleicht hervorsticht, es ist schon das Thema IoT, Internet of Things. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man eben, wenn man hier eine IBM ist oder eine Adobe oder eine Samsung, Hardware schöner zeigen kann. Wenn Menschen irgendwie in eine IBM-Launch gehen und einen Roboter umarmen, dann hat es einfach mehr Haptisches. Ist vielleicht auch leichter zu zeigen als Software. Dementsprechend gibt es hier so ein bisschen Überhang an IoT, also Internet of Things-Themen, die ein bisschen touchable sind.
Die einzelnen Bundesländer haben ja richtige große Delegationen auch weggeschickt. Auch die bayerische ist ziemlich stark. Also wir sitzen jetzt in einem der bayerischen Häuser. Wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist so eine Mischung aus Startups und oder wie ist das bei den Bayern?
Also wir sind jetzt hier unterstützt auch vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit dem Werk 1 hier. Das ist eine Förderung für Startups beziehungsweise eine Möglichkeit in München, bestimmte Räumlichkeiten zu beziehen und verschiedene Programme mitzumachen. Wir sind jetzt ein Startup, die nicht direkt bei Werk 1 dabei sind, aber im Zuge der Medientage, auf denen wir den Gründerwettbewerb gewonnen hatten, eben hier mit eingeladen, dabei zu sein. Und dementsprechend genießen wir hier jetzt auch die kostenlose Nutzung sowohl des hier tollen Hauses, was mich eher erinnert an Germany's Next Topmodel Haus hier, und auch das volle Programm, was für uns wirklich klasse organisiert wurde, muss man wirklich sagen. Flug umsonst natürlich auch, Essen, Trinken, jeden Morgen wird super Frühstück gemacht. Also man wird hier etwas auf Händen getragen, was auch Spaß macht.
Das ist natürlich auch schön, weil ich meine, so ein eigenes Startup zu führen, das ist ja verdammt viel Arbeit. Ne? Glaubst du, wenn du jetzt nach Hause kommst, bringt euch die South by was?
Auf alle Fälle dahingehend, dass diese Konferenz sehr, sehr viele potenzielle Kunden waren. Also ich habe mehrere Dutzend Kundentermine hier machen können, die ich auch im Vorfeld schon vorbereitet hatte, weil ich wusste, dass bestimmte Leute hier sind. Nur mit dem Unterschied, dass eben der Vorstand Peter Müller hier plötzlich Hallo du Hans-Peter heißt. Und mit seinem Bier in der Hand auf einer Party des Deutschen Hauses zum Beispiel ganz anders ansprechbar ist und offen ist. Und dann nicht so, ich bin der große Vorstand, du bist vielleicht das kleine Startup, ich rede mit dir nicht, sondern im Gegenteil, da will man vielleicht sogar eher als Verlag wissen, was jetzt eben unsere Zielgruppe ist, was geht da eigentlich, was verpassen wir eventuell, wo wir potenziell auch in Zukunft untergehen, wenn wir nicht mitmachen. Und diese Stimmung, diese Offenheit, die hilft uns natürlich sehr.
Chris Eberl war das, der Gründer des Startups Contexter. Hierbei Was mit Medien, das melodische und trendsuchende Medienmagazin. Wir berichten von der South by Southwest Interactive und destillieren euch aus 1200 Veranstaltungen das raus, was Medienmacher dort lernen können. Einer, der immer auf Trendsuche ist, ist Richard Gutjahr, Blogger und Fernsehmoderator. Und Daniel hat auf der South by auch mit ihm gesprochen.
Ja, ich hatte Richard erst einmal gefragt, welchen Eindruck er von der Grundstimmung auf der South by in diesem Jahr hatte.
Ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber ich hatte das Gefühl, die Leute waren nicht mehr so passionate, die waren nicht mehr so chaka, so geil, let's do it oder so, sondern die waren irgendwie down to earth, eher so auf dem Arbeitsmodus, habe ich sie irgendwie erlebt, ne? Dass sie eher sehr genau wussten, ne, was die Fragen waren, was sie sich für Antworten erhoffen und wie sie das jetzt umsetzen können. Also der Erkenntnisgewinn oder sowas, hey, boah, krass, noch nie gehört oder das ist ja eine völlig neue Art zu denken oder so etwas. Ich glaube, den hatten wir in den letzten Jahren häufiger und jetzt war es für mich eher so, dass die Leute einfach wissen wollten, okay, wie können wir das jetzt umsetzen? Wie kann ich das in meinem Arbeitsmachtbereich irgendwie verändern?
Ein großes Thema ist ja auch das Thema Echtzeit und da ist die Frage natürlich, was bedeutet das für Medienmacher, wenn sie Inhalte ins Netz stellen?
Wenn nicht alle 10, 12 Sekunden irgendwie ein neuer Reiz irgendwie uns erreicht oder sowas, dann beginnen wir uns zu langweilen. Und ich glaube, dass Echtzeit tatsächlich ein großes Thema wird. Wir haben es ja früher schon erlebt bei den Live-Tickern, dass man also geguckt hat, was passiert gerade und das haben wir halt textlich sozusagen dann immer ausgeliefert. Heutzutage erwarten, glaube ich, die Menschen, dass sie das auch mit Audio, mit Video und allen anderen Formen der Kommunikation irgendwie auch bekommen. Es ist heute sehr leicht, einfach per Snapchat Video zu machen, einen Moment festzuhalten, den aber dann sofort also quasi auch zu teilen. Ich denke, da geht die Reise hin, dass die Leute heute keine Konserve mehr wollen, sondern dass sie einfach wissen wollen, was ist jetzt gerade passiert, was ist sozusagen das letzte Update an einer Geschichte, die ich schon vor 20 Minuten vielleicht das letzte Mal aufgerufen habe.
Was ich auch spannend fand, dass es so einige YouTuber gab, die zu Snapchat rüberwechseln wollen, weil sie es spannender finden und auch authentischer und mehr Echtzeit. Und was ich auch wie Richard mitgenommen habe, ist, jetzt geht's für jeden einzelnen Journalisten ans Eingemachte.
Ich glaube, nachdem wir erlebt haben, wie sich ganze Institutionen, Sender, Verlage, aber auch die Werbewirtschaft gelernt hat, jetzt sich neu aufzustellen, neue Redaktionsräume zu bauen, neue Möglichkeiten, wie man also die Häuser neu organisiert, erleben wir diesen Prozess jetzt auch mit den Journalisten. Das heißt also, jeder einzelne Journalist muss im Grunde genommen quasi sich überlegen, wie er in diesem neuen Umfeld mit Facebook, mit Instagram, mit Twitter oder jetzt auch Snapchat, wie er seine Message, seine Themen, seine Recherche irgendwie auf diese unterschiedlichen Arten einfach auch kommuniziert. Das heißt, es reicht einfach nicht mehr einfach nur eine gute Geschichte zu haben und sich dann hinzulegen, sondern du musst sie tatsächlich auch schon für diese unterschiedlichen Kanäle denken und die dann auch bedienen. Jeder einzelne Journalist ist so ein kleiner Newsroom.
Ich ärgere mich ja gerade so ein bisschen, wenn ich daran denke, dass ich nie selber programmieren gelernt habe und wenn ich dann das von Gutjahr höre.
Programmierer sind die Rockstars des 21. Jahrhunderts. Also die gefragtesten Journalisten derzeit sind die, die auch coden können. Wenn ich heute nochmal Journalist werden wollen würde, dann wäre es quasi Pflicht, nochmal mindestens ein Jahr irgendwie eine Programmiersprache zu lernen. Nicht, weil ich Programmierer werden möchte, sondern weil das die Art und Weise ist, wie wir uns in der Zukunft, glaube ich, in einer sehr digitalen Welt Informationen suchen und auch analysieren und organisieren müssen, um unsere Welt überhaupt erst verstehen zu können. Also im wahrsten Sinne des Wortes zu dekodieren. Programmierer sind gefragt wie eh und je, und auch hier in den USA habe ich den Eindruck, dass das zu der höchsten Einkommensklasse mittlerweile zählt, wenn du coden kannst, und der Journalist, der Autor, der Mensch, der dann einfach nett formulieren kann oder sowas, den wird es weiterhin geben, aber der hat halt einfach im Moment schlechtere Karten.
Neben Barack Obama waren ja auch die Serienstars von Mr. Robot oder Scandal da, der Regisseur J.J. Abrams. Und sie haben etwas Spannendes jeweils über ihr Verhältnis zu Social Media berichtet.
Ja, das ist tatsächlich also ein Thema, was sich jetzt durchgezogen hat, dass also die Stars sich selber auch anfangen, tatsächlich sehr professionell mit Social Media auseinanderzusetzen. Entweder über eine Agentur, die das für sie übernehmen, aber viele lassen sich das nicht aus der Hand nehmen, weil sie erkannt haben, dass das für sie quasi Teil auch ihrer Marke, ihrer Identität ist. Ich habe J.J. Abrams auf meinem iPhone mit dem Finger unterschreiben lassen, also direkt auf den Bildschirm und nicht mehr auf Papier. Und das fand er, glaube ich, ganz lustig. Ja, es macht ja auch Sinn. Heute geben die Stars ja auch eigentlich gar keine Autogramme mehr, sondern Selfies. Ja? Und die gehen auch mit der Zeit und nach dem Motto Picture or it didn't happen. Also wenn du kein Foto von irgendetwas hast, was du mir da erzählst, dann hat es auch nicht stattgefunden.
Ein viel beachteter Vortrag auf der South By, der handelte über Emoji. Und bisher dachte man ja, dass Emoji eher Sprache zum Teil überflüssig machen könnten. Dem ist aber scheinbar nicht so.
Die Sprachforscher und Wissenschaftler, die sich also Milliarden von Emojis angesehen haben, wie oft sie in welchen Ländern, wo und in welchem Zusammenhang eingesetzt worden sind, kamen aber zu einem anderen Schluss. Die haben gesagt, nein, geschriebene Schrift, das Alphabet, das ist nach wie vor gültig und wird auch bleiben. Aber Emojis oder auch GIFs, die haben einfach eine zusätzliche Leistung, die es bisher so nie gab. Und zwar ist das sozusagen eine... Emojis haben die Aufgabe, einfach noch einen zusätzlichen Inhalt, das, was man auf einer Metaebene, wenn man jemanden in die Augen schaut,
sagen will, das transportieren diese Emoji. Das sagt Richard Gutjahr. Und das ganze Interview mit ihm, das gibt's übrigens in unserem Podcast. Und wir hängen es einfach hinten an den Zuschnitt dieser Sendung dran. Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin. Und wir sprechen weiter über die Trends für Medienmacher von der South by Southwest Interactive. Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin. Und wir sprechen weiter über die Trends für Medienmacher von der South by Southwest Interactive. Und Daniel sitzt zwischenzeitlich in Seattle bei der US-Medienjournalistin Ulrike Langer. Und eins, das habe ich schon mitbekommen, was auch für uns Medienmacher wichtig ist, wenn wir Geschichten erzählen möchten, die auch Menschen interessieren. Millennials, die sind schon wieder out. Ulrike, hilf mir doch noch mal kurz auf die Sprünge. Bin ich jetzt eigentlich noch ein Millennial oder nicht?
Dazu müsste ich wissen, wie alt du bist.
Das kann ich dir verraten. Ich bin im Jahr 1979 geboren, im April, also bin 36 Jahre alt.
Tja, schade, knapp verpasst. Du bist gerade noch Generation X. Aber Daniel ist Millennial, das weiß ich.
Aber es beruhigt mich ja. Ulrike, du bist ja auch nicht mehr Millennial und trotzdem irgendwie nicht vom alten Eisen so.
Aber nur um eine halbe Stunde ist sie kein Millennial mehr.
Echt?
Ganz knapp.
Ja. Ah ja, okay. Aber sag doch mal ganz kurz, Ulrike, wenn Millennials jetzt wieder out sind, welche Rolle spielten die denn aber trotzdem in letzter Zeit für US-Medien?
Sag mal, wer behauptet denn das, dass die out sind?
Ja, das kommt gleich, das kommt gleich.
Das behaupte ich jetzt mal einfach. Arbeitsthese.
Ihr dürft nicht von Deutschland ausgehen. Millennials sind hier die größte Altersgruppe. Die haben das meiste Geld, die sind am gebildetsten, die wollen am meisten ihren Kopf durchsetzen. Zum Beispiel kannst du keinem Millennial anbieten, 3 Urlaubstage mehr zu haben, wenn er stattdessen auf sein MacBook am Workplace verzichten muss. Dann nimmt er den Job nicht an. Also es ist auch eine Frage der Haltung, ob man im Kopf Millennial ist. Und die Alterspyramide in den USA ist ganz anders als in Deutschland. Die steht nämlich nicht Kopf. In Deutschland sind ja die Rentner in der Überzahl oder bald. Hier sind es die Millennials. Alle sind scharf auf Millennials.
Jetzt hat Daniel aber trotzdem mir im Vorfeld gesagt, Herr Pähler, du sollst sagen, da hat sich was geändert. Dann stelle ich die Frage jetzt mal quasi zurück. Daniel, was hat sich denn nun geändert in Bezug auf Millennials?
Es hat sich tatsächlich was geändert, nämlich bisher hat man ja tatsächlich sehr stark auf diese Altersgruppe geschaut, auch halt wegen der Pyramide, die hier ganz anders aussieht, wie Ulrike das gerade beschrieben hat. Und es gab sehr viele Veranstaltungen auf der South By, die ich entdeckt habe, wo eigentlich das so ein bisschen kritisiert wurde, dass man sich so auf die Millennials versteift. Und Thomas Knüver, Blogger von Indiskretion, Ehrensache, Ex-Journalist, jetzt Digitalstratege, hatte auch bei einem Vortrag einen Aha-Moment, und da hören wir nochmal rein.
Es gab einen Talk, bei dem es um die Frage ging, wie entdeckt man Foodtrends? Und da saß auch die Chefin des weltweiten Innovationslabors der großen Werbeagentur J. Walter Thompson. Und die sagte etwas, was mich total umgehauen hat. Bei J. Walter Thompson sagt man nicht mehr die Millennial-Generation, sondern es geht um Millennial-Verhalten. Das heißt, die Millennial-Generation, die 18- bis 35-Jährigen, sind so prägend für andere Generationen, dass ihr Verhalten übernommen wird. Und das bedeutet, diese Generation, die emotionaler angesprochen werden möchte, die möchte das Unternehmen Gutes tun, ist jetzt der treibende Faktor für alle Unternehmen, die versuchen, Konsumenten zu erreichen.
Hat es sowas schon mal bei anderen Generationen gegeben?
Ich glaube, in dieser Form eigentlich nicht. Es ist ja immer so, eigentlich die Elterngeneration war bisher immer so ein bisschen prägend für die Jüngeren, aber tatsächlich versuchten die Jüngeren sich immer dann von den Eltern auch ein bisschen zu emanzipieren.
Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, also man wirft ja BuzzFeed gerne vor, okay, die konzentrieren sich ja eh nur auf die Jüngeren. Aber wenn jetzt immer mehr das Verhalten der Jüngeren adaptieren und anpassen, müsste das doch eigentlich heißen, dass auch traditionelle Medien viel stärker sich am BuzzFeed verhalten, wie zum Beispiel dezentrales Publizieren oder auch das Ansprechen durch mehr Empathie orientieren sollten, oder?
Ich glaube, das sehen wir längst nicht, was die klassischen Medien betrifft. Aber ich sehe zum Beispiel, ich bin ja Mitte 40, ich sehe in meinem Bekanntenkreis im Social Web, wie eben genau diese Medien wie BuzzFeed auch schon herumgereicht werden. Das heißt, möglicherweise ist es tatsächlich so, dass dieser Trend nicht nur die Medien betrifft, sondern eben auch andere Bereiche.
Aber was heißt das so für einen klassischen Radiosender zum Beispiel?
Ich glaube, Radiosender, genauso wie andere Medienmarken, müssen insofern emotionaler werden, als dass ihre Mitarbeiter, also die Menschen hinter der Medienmarke, wichtiger sind als die Medienmarke selbst. Die Menschen möchten halt nicht mehr mit Marken kommunizieren, sondern sie möchten wissen, wer steckt hinter dieser Marke.
Jetzt frage ich mich irgendwie die ganze Zeit, ob ich eigentlich so ein Millennial bin, der abgefärbt Millennial wurde oder vom Kopf selber schon einer war. Das wird sich wahrscheinlich nicht klären lassen.
Wir müssen das aber nochmal eben aufgreifen, denn was ich gesagt habe und was Thomas gesagt hat, das widerspricht sich überhaupt nicht. Millennials wurden früher hier auch als Altersgruppe definiert. Das hat sich tatsächlich geändert. Ich habe unmittelbar vor der South By, war ich mit deutschen Chefredakteuren im Silicon Valley unterwegs. Wir waren in Stanford an der School of Design und haben einen Vortrag gehört von Tran Ha, die sich um Zuschauerentwicklung, Publikumsentwicklung, neudeutsch Audience Development kümmert. Und die sagte, eine 29-jährige berufstätige Mutter von 4 Kindern hat mit einem 22-jährigen Studenten eigentlich nichts gemein, aber beide sind Millennials. Hm. Das wird viel, viel mehr jetzt ausdifferenziert nach Verhaltensweisen, wie Thomas sagt, und nach, was treibt die eigentlich an und in welchen Lebenssituationen stecken die eigentlich?
Ist eigentlich, Daniel, sozusagen, wenn man ein solches Millennial-Verständnis hat, das auch einer der Gründe dafür, warum BuzzFeed solche beeindruckenden Zahlen auf der South By präsentieren konnte?
Ja, weil sie halt ein Bedürfnis der Millennials sehr stark verstanden haben, was sich dann doch eigentlich, was ist die Art, wie man die seine Nutzerschaft anspricht, ja. Also klar, wir wissen schon so, okay, Journalisten dürfen nicht mehr so von oben herab berichten, möglichst auf Augenhöhe, aber das reicht nicht mehr. Der letzte Schritt ist dann noch nicht gegangen. Und hier ist jetzt mal der für mich zentrale Satz von der South By Interactive, der kommt nämlich vom Frank Cooper, dem Chief Creative Officer von BuzzFeed, und er sagt, der Kernerfolg von BuzzFeed liegt im folgenden Satz: Empathie und menschliche Verbindung sind die neuen Superkräfte, um eine große Nutzerschaft aufzubauen. Und ich finde, da steckt so viel Wahrheit drin, und ich glaube, das machen wir in Deutschland noch viel, viel zu wenig. Es ist alles viel zu verkopft, was da gemacht wird. Und der hat das so mit 4 Punkten verglichen. Ich lese sie mal kurz vor, nämlich der Content, die Inhalte sollen sein: Content that connects to you, that connects to your inner circle, that connects to subcultures und that connects you to culture at large. Und das ist so, das sind so deren Leitsätze. Und das fand ich total spannend. Und das sieht man dann auch zum Beispiel, wir haben ja gerade so über die Echtzeit gesprochen, was da so wichtig ist, dass da Snapchat eine große Rolle spielt. Und mittlerweile 21% des kompletten BuzzFeed-Traffics kommen über die App Snapchat. Also die Webseite spielt immer eine kleinere Rolle. Und das finde ich total spannend, welchen Weg sie da gehen.
Was mit Medien, das transatlantische Medienmagazin, und wir sind weiter zu Gast bei der Medienjournalistin Ulrike Langer. Ulrike, sag mal, Daniel, der hat, obwohl er das schon das angedeutet hat, noch nichts über Roboter erzählt. Jetzt hoffe ich, dass du da was im Angebot hast.
Ja, ich war im Japan House. Da war ein beeindruckender Roboter. Der sah eigentlich aus wie ein Mensch. Und jemand hat mir eine Fangfrage gestellt. Der Roboter unterhielt sich nämlich gerade mit einem Schweden, glaube ich. Wer ist der Mensch, wer ist der Roboter? Ich musste wirklich zweimal hingucken.
Echt?
Der ist lebhafter als du gewesen, Herr Pell.
Ja, das ist kein Kunststück.
Ja, das einzige wirklich Künstliche an dem Roboter ist eigentlich sein Name. Da hätten sie sich was Besseres ausdenken können. Aber dieser Roboter hieß sage und schreibe Geminoid HI4.
Das ist halt ein Prototyp.
Ja, also mit ihm konnte man sich unterhalten. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen wie Siri, aber mit einer auf Englisch mit japanischem Akzent. Und man konnte auch diesem Roboter sehr persönliche Fragen stellen. Also dass die künstliche Intelligenz da noch etwas am Anfang steht, merkte man daran, dass der Roboter ein bisschen fremdelte mit manchen Antworten. Aber die Mimik, die Gestik, und er schaute dem Gesprächspartner in die Augen. Also das war schon sehr beeindruckend.
Hast du da diesen Moment auch gehabt, dass man sogar vielleicht ein bisschen vergisst, dass das eigentlich eine Maschine ist, die da mit einem spricht?
Absolut. Also ich stand ja sogar nur, habe dem Gesprächspartner nur über die Schulter geschaut und nach 30 Sekunden vergisst du, dass es eine Maschine ist. Selbst, also ein Teil von dir vergisst das, der andere Teil denkt, das ist aber eine seltsame Antwort. Das ist wesentlich echter als, sagen wir mal, eine Schaufensterpuppe oder so oder ein Staubsaugerroboter. Zu denen baut man ja keine Beziehung auf.
Ich schon, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ja jetzt schon über einige Medienthemen gesprochen. Du warst ja auch unterwegs auf der South Bay und hast dir auch Dinge angeguckt, die, ich sag mal, im weitesten Sinne branchenfremd sind, oder?
Jein. Also einerseits war ich souverän genug, mir nicht alles vollzustopfen mit Vorträgen. Ich habe eigentlich nur ein oder zwei pro Tag gehört und ansonsten mich treiben lassen, war viel auf den Straßen unterwegs, war viel abseits der Hotels, wo also das Japan House ist auch, das nennt sich Japan House, das war so ein zweitägiger Tech-Pop-Up-Shop auf der Sixth Street, was die Partymeile ist. Ich habe viele coole Sachen gesehen. Und also Virtual Reality war ein großer Trend. Samsung, man konnte die Samsung-Brille dort ausprobieren und Theme Park Rides machen, also Achterbahn fahren und so Sachen. Ich hatte schon ein paar Tage vorher in San Francisco mit einem Projekt des Startups Jaunt eine Samsung-Brille auf und stand praktisch mit Paul McCartney während eines Konzerts auf der Bühne. Also Paul und ich, alte Kumpel. Und wir haben also gemeinsam das Publikum angeschaut. Das war total echt. Dann gut, die Google Cardboard-Brille, also die kleine Pappbrille, wo man ein Smartphone integriert. Funktioniert übrigens nicht nur mit Android, sondern auch mit dem iPhone. Die gab es praktisch als Giveaway. Mhm. Die Oculus Rift war viel Thema, konnte man auch ausprobieren. Auch da hatte ich mal das Developer-Modell für anderthalb Jahren ausprobiert. Davon wurde mir noch schlecht. Das hat sich extrem verbessert. Dann würde ich sagen, selbstfahrende Autos war ein großes Thema. Die fuhren da nicht rum. Die dürfen ja noch nicht in freier Wildbahn rumfahren. Schon erst recht nicht, nachdem das Google-Auto jetzt neulich mit einem Bus zusammengestoßen ist. Großer Aufreger. Mit sage und schreibe 2 Meilen pro Stunde. Aber jedenfalls, ich würde der These so nicht zustimmen, dass das alles nichts mit Medien zu tun hat. Denn wenn die Autos erstmal selbst fahren und die Leute sich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren müssen und die Hände nicht mehr am Steuern haben müssen, Medien und Tech-Unternehmen, die prügeln sich darum, was die Leute mit der freien Zeit machen werden. Werden sie Filme anschauen, werden sie Medieninhalte nutzen, werden sie Facebooken, also alle wollen in diese Technologie rein. Und virtuelle Realität wird natürlich neben der Pornoindustrie, die sind ja immer die Ersten, und der Gaming-Industrie, das sind die Zweiten, wird jetzt auch schon ganz stark in den USA von Medieninhalten getrieben. Mhm. Also Medien interessieren sich sehr stark dafür, wie man Filme erzählen kann, Filme, in die man wirklich eintaucht, die man nicht nur in 2D vor sich sieht, sondern in denen man wirklich drin ist.
Du hast ja gesagt, du hast ja auch, ich sag mal, handverlesen ein paar Vorträge angesehen. Gibt es da einen, der dich besonders beeindruckt hat?
Gretchen Rubin. Die hat einen Podcast, den ich ab und zu höre, Happier heißt der. Vor allem hat die den Bestseller geschrieben, The Happiness Project, vor 2 Jahren. Und jetzt hat sie Thesen live aufgegriffen aus ihrem Nachfolgebuch, Better Than Before. Da geht es praktisch darum, also nicht mehr um das große Ganze, wie man denn glücklich, also was Glück ist, sondern wie schafft man es denn in vielen kleinen Schritten? Und ihre These ist, indem man neue Verhaltensweisen, neue Routinen, Automatismen ausbildet. Und sie hat so 4 Kategorien von Menschen, sie hat diese Kategorien praktisch erfunden. Und das war frappierend. Ich hatte so einen richtigen, jetzt fällt der Groschen-Moment. Ich bin ein Rebel.
Ein Rebel.
Rebel machen nie das, was sie tun sollen.
Herr Pedder ist, glaube ich, auch ein Rebel, oder?
Ja, deswegen muss ich leider sehr hart sein an dieser Stelle und das Gespräch mit euch beenden. Weil die Sendung ist schon wieder vorbei, Daniel.
Das macht ja nichts, wir haben Bonus-Content im Podcast. Also wer gerade den Podcast hört, hört jetzt gleich das Gespräch mit Richard Gutjahr. Und wenn ihr live zuhört, könnt ihr euch das natürlich noch im Podcast reinziehen. Und ich hätte gerne noch was über Vox Media, über einen interessanten Vox Media-Vortrag erzählt, macht aber nichts. Die wichtigsten Thesen, nämlich hinter der Medienfirma, die auch zum Beispiel die Portale wie The Verge macht, das war so einer der Star-Vorträge auf der South By. Die 14 Thesen habe ich schon mal geblockt und den Link twitter ich gleich unter twitter.com/Fiene.
Und ich würde sagen, solange wir auf diesen Tweet von Daniel Fiene warten, sagen wir noch Danke an Ulrike, dass wir bei dir sein durften. Danke, Daniel, dass du uns berichtet hast von der South By. Und uns bleibt nur noch eins zu sagen, wir wünschen euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.
Richard Gutjahr, was sind die großen Trends der South By in diesem Jahr?
Es waren viele, also mehr als sonst. Es gab nicht das eine Thema wie Livestreaming im letzten Jahr zum Beispiel, Stichwort Meerkat, Rest in Peace, sondern ich glaube, es waren größere Themen, mehrere Themen und die auch sehr viel, soll man sagen, nachhaltiger, ich hasse dieses Wort, aber nachhaltiger als sonst, will heißen, das Thema Daten besser zu nutzen, seinen Leser, Hörer, User besser zu kennen, ihm bessere Produkte bauen zu können, zum einen. Dann war es das Thema jetzt Zeit, echt Zeit, das heißt so Dinge wie Snapchat löst so nach und nach, also auch so Dinge wie YouTube ab, weil es einfach nahezu Echtzeit ist, weil es tatsächlich näher und authentischer an den Geschehnissen dran ist, als die oft sehr inszenierten Bewegtbilder bei YouTube oder eben auch Fernsehen. Das dritte Thema war Virtual Reality, Artificial Intelligence, wie man das nutzen kann, um Journalismus vielleicht auch teilweise durch Unterstützung von Algorithmen und von intelligenten Sortiermöglichkeiten customized, also zugeschnitten auf den jeweiligen Nutzer eben auszuliefern.
Wenn wir mal ein bisschen noch in das Thema Echtzeit eintauchen, das hängt ja auch mit der Smartphone-Nutzung zusammen. Alle 5 Minuten erwarten die Nutzer im Schnitt, dass es irgendwas Frisches gibt. Worauf müssen sich Unternehmen und Medien einstellen in Sachen Echtzeit?
Ich habe irgendwo mal gehört, dass wir Menschen zurzeit nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches besitzen. Und das heißt, wenn nicht alle 10-12 Sekunden irgendwie ein neuer Reiz irgendwie uns erreicht oder sowas, dann beginnen wir uns zu langweilen oder irgendwie geistig abzudriften. Ich glaube tatsächlich, dass die Taktung und die Frequenz und die Zirkel, in denen wir uns also ständig wieder irgendwie so einen neuen Eindruck, einen neuen Reiz oder eine neue Info irgendwie erwarten, dass diese Abstände geringer werden und dem müssen wir irgendwo schauen, dass wir Rechnung tragen. Ich glaube, dass Echtzeit tatsächlich ein großes Thema wird. Wir haben es ja früher schon erlebt bei den Live-Tickern, dass man also geguckt hat, was passiert gerade. Und das haben wir halt textlich sozusagen dann immer ausgeliefert. Heutzutage erwarten, glaube ich, die Menschen, dass sie das auch mit Audio, mit Video und allen anderen Formen der Kommunikation irgendwie auch bekommen. Es ist heute sehr leicht, einfach per Snapchat Video zu machen, einen Moment festzuhalten, den aber dann sofort also quasi auch zu teilen. Ich denke, da geht die Reise hin, dass die Leute heute keine Konserve mehr wollen, sondern dass sie einfach wissen wollen, was ist jetzt gerade passiert, was ist sozusagen das letzte Update an einer Geschichte, die ich schon vor 20 Minuten vielleicht das letzte Mal aufgerufen habe. Was ist seitdem passiert? Also die ständige Aktualisierung von Ereignissen, alle parallel nebeneinander. Das ist etwas, was ich glaube, was auch immer mehr in die Nachrichten und in den Medienkonsum einfließt.
Was war denn so in den ganzen Veranstaltungen, die du besucht hast, für dich persönlich der größte Aha-Moment?
Ich glaube, nachdem wir erlebt haben, wie sich ganze Institutionen, Sender, Verlage, aber auch die Werbewirtschaft gelernt hat, jetzt sich neu aufzustellen, neue Redaktionsräume zu bauen, neue Möglichkeiten, wie man also die Häuser neu organisiert, erleben wir diesen Prozess jetzt auch mit den Journalisten. Das heißt also, jeder einzelne Journalist muss im Grunde genommen quasi sich überlegen, wie er in diesem neuen Umfeld mit Facebook, mit Instagram, mit Twitter oder jetzt auch Snapchat, wie er seine Message, seine Themen, seine Recherche irgendwie auf diese unterschiedlichen Arten einfach auch kommuniziert. Das heißt, es reicht einfach nicht mehr einfach nur eine gute Geschichte zu haben und sich dann hinzulegen, sondern du musst sie tatsächlich auch schon für diese unterschiedlichen Kanäle denken und die dann auch bedienen. Ich glaube, also jeder einzelne Journalist ist so ein kleiner Newsroom.
Ich hatte den Eindruck, dass die Veranstaltung rund um Privatsphäre und Hasskommentare, sagen wir mal, überschaubar besucht waren. Vor 2 Jahren waren die ähnlichen Veranstaltungen nach den Enthüllungen von Edward Snowden übervoll. Ist die South By und ihr Publikum weniger politisch?
Ich würde gerne das Gegenteil behaupten, aber auch ich habe mir diese Sessions gespart. Einfach aus dem Grund, weil dazu eigentlich schon alles gesagt wurde. Und dieser Kampf FBI gegen Apple, der ist ja noch in vollem Gange, wurde hier am Rande auch immer überall irgendwann mal erwähnt, hatte aber dann nicht so diese Dynamik, dass die Leute dann unbedingt mehr davon hören wollten oder mussten. Ich habe die South by Southwest dieses Jahr sehr viel pragmatischer erlebt. Ja, also es wurden nicht mehr Grundsatzdebatten geführt, finde ich, sondern es wurde tatsächlich gesagt, okay, gut, verstanden und jetzt. Ja, und man hat, glaube ich, irgendwie, also in den Sessions, die ich besucht habe, irgendwie immer gemerkt, die Leute wollten das sozusagen jetzt konkret irgendwie umgesetzt wissen. Okay, wir wissen, wir brauchen mehr Daten, damit wir unsere Produkte besser machen können und auf die einzelnen User, Leser und Hörer zuschneiden können. Aber wie machen wir das? Ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber ich habe das Gefühl, die Leute waren nicht mehr so passionate. Die waren nicht mehr so irgendwie Chaka, so geil, let's do it oder so, sondern sie waren irgendwie down to earth, eher so auf dem Arbeitsmodus, habe ich sie irgendwie erlebt, ne? Dass sie eher sehr genau wussten, ne, was die Fragen waren, was sie sich für Antworten erhoffen und wie sie das jetzt umsetzen können. Also die Erkenntnis gewinnen oder sowas, hey, boah, krass, noch nie gehört, oder das ist ja eine völlig neue Art zu denken oder so etwas. Ich glaube, den hatten wir in den letzten Jahren häufiger und jetzt war es für mich eher so, dass die Leute einfach wissen wollten, okay, wie können wir das jetzt umsetzen? Wie kann ich das in meinem Arbeitsmachtbereich irgendwie verändern? Und also ein bisschen so die Leidenschaft fehlte mir dieses Jahr, aber man hat gemerkt, die Leute waren einfach super bei der Sache und haben sich wirklich dafür interessiert, wie sie das jetzt irgendwie in ihrem Arbeitsbereich irgendwie dann auch tatsächlich umsetzen können.
In einer Session ging es auch um Emoji und die Verwendung darum. Beliebteste Emoji weltweit in den unterschiedlichen Ländern wurden analysiert. Wie ging es dir dabei, als du das gehört hast? Was ist dir über das Phänomen Emoji bewusst geworden?
Ich habe mir diese Session ausgesucht, weil ich tatsächlich nicht wusste, und diese Frage wollte ich irgendwie auch hier beantwortet bekommen, ob wir es nicht tatsächlich mit einer Entschriftlichung der Welt zu tun haben. Sprich, die Tatsache, dass Emojis jetzt also in jedem Smartphone, in jedem Computer mit eingebaut sind, wie eine zusätzliche Tastatur, ja, also ein Standard schon geworden ist, dass es ganze Texte gibt, die schon in Emoticons oder in Emojis übersetzt worden sind, dass man immer mehr auch grafische Bedienungsanleitungen oder diese kleinen Erklärfilme bei YouTube sieht, ja, wo man eigentlich gar keinen Text mehr braucht, weil die sich selbst erklären. Ob wir tatsächlich darauf zusteuern, dass wir nicht mehr lesen, also, ne, sondern nur noch Bilder als Kodierung, als Sprache, als universelle Sprache auch verwenden, sodass man auch über die Sprachbarrieren hinwegkommt aus den einzelnen Ländern. Und das ist sozusagen etwas, was mich sehr fasziniert hat. Die Sprachforscher und Wissenschaftler, die sich also Milliarden von Emojis angesehen haben, wie oft sie in welchen Ländern, wie oft, wo und in welchem Zusammenhang eingesetzt worden sind, kamen aber zu einem anderen Schluss. Die haben gesagt, nein, die geschriebene Sprache oder die geschriebene Schrift, das Alphabet, das ist nach wie vor gültig und wird auch bleiben. Aber Emojis oder auch GIFs, also die bewegten kleinen Animationen, die sich ständig wiederholen, die haben einfach eine zusätzliche Leistung, die es bisher so nie gab, also seit dem Buchdruck nicht. Und zwar ist das sozusagen eine, Emojis haben die Aufgabe, einfach noch einen zusätzlichen Inhalt, das, was man auf einer Metaebene, wenn man jemanden in die Augen schaut, wenn man jemanden die Mundwinkel sieht, wenn man mit ihnen redet oder so etwas. Also diese zusätzliche Metaebene der Kommunikation.
Man kann sich viel präziser ausdrücken, habe ich immer den Eindruck.
Ja, Emojis liefern sozusagen das, was geschriebene Schrift so nicht an Informationen mittransportiert. Also Ironie zum Beispiel sagt man im Radio immer, Ironie kommt nie. Ja, kein Wunder, weil man kann jemanden nicht in die Augen schauen, ob er etwas, was er jetzt gerade gesagt hat, wirklich ernst meint oder ob er die Augen zukneift oder irgendwie die Mundwinkel verzieht.
Man ist ein Pokerface. Auch interessant, du hast gesagt, dass die South By total, ja, sehr pragmatisch ist, hands-on. Welche Rolle spielen denn da tatsächlich Programmierer? Weil man hat ja fast das Gefühl, okay, nicht nur neue technische Startups brauchen Coder, sondern sie werden ja eigentlich überall gebraucht, sei es im Newsroom vielleicht oder im Sportclub oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch so ein Takeaway. Leute, werdet Programmierer, dann habt ihr viel zu tun.
Und viel Kohle. Programmierer sind die Rockstars des 21. Jahrhunderts. Also wir dürfen uns nichts vormachen. Die gefragtesten Journalisten derzeit sind die, die auch coden können. Einfach aus der Not heraus, dass wir erkannt haben, dass auch Code Journalismus sein kann, dass also die Informationen, die wir einerseits auch in der Recherche benötigen, einfach mittlerweile digital vorliegt und nicht mehr mit einem Notizblock bei einer Straßenumfrage entsteht. Will heißen, wenn ich heute nochmal Journalist werden wollen würde, dann wäre es quasi Pflicht, nochmal mindestens ein Jahr irgendwie eine Programmiersprache zu lernen. Nicht, weil ich Programmierer werden möchte, sondern weil das die Art und Weise ist, wie wir uns in der Zukunft, glaube ich, in einer sehr digitalen Welt Informationen suchen und auch analysieren und organisieren müssen, um unsere Welt überhaupt erst verstehen zu können. Also im wahrsten Sinne des Wortes zu dekodieren. Programmierer sind gefragt wie eh und je, und auch hier in den USA habe ich den Eindruck, dass das zu der höchsten Einkommensklasse mittlerweile zählt, wenn du coden kannst, und der Journalist, der Autor, der Mensch, der dann einfach nett formulieren kann oder sowas, den wird es weiterhin geben, aber der hat halt einfach im Moment schlechtere Karten.
Was mich persönlich auch noch so ein bisschen fasziniert hat, war, also Obama war dann ja, hast du, glaube ich, noch so gerade noch so die Air Force One wieder abheben sehen. Ich habe mir sehr gerne die Scandal Schauspielerin Kerry Washington angeguckt. Wir waren bei der Crew von Mr. Robot, J.J. Abrams, hast du gesehen. Und ich fand immer so den Einfluss von Social Media auf ihre Arbeit spannend, so auf, ja. von den Stars. Welche Rolle das spielt, was hast du da mitgenommen?
Ja, das ist tatsächlich also ein Thema, was sich jetzt durchgezogen hat, dass also die Stars sich selber auch anfangen, tatsächlich sehr professionell mit Social Media auseinanderzusetzen. Entweder über eine Agentur, die das für sie übernehmen, aber viele lassen sich das nicht aus der Hand nehmen und twittern selbst, stellen auch Sachen von sich selber irgendwie bei YouTube, Snapchat oder Instagram hoch, weil sie erkannt haben, dass das für sie quasi Teil auch ihre Marke, ihre Identität ist. Ich habe J.J. Abrams auf meinem iPhone mit dem Finger unterschreiben lassen, also direkt auf den Bildschirm und nicht mehr auf Papier. Und das fand er, glaube ich, ganz lustig. Ja. Es macht ja auch Sinn. Heute geben die Stars ja auch eigentlich gar keine Autogramme mehr, sondern Selfies. Ja. Und die gehen auch mit der Zeit und merken einfach auch, dass sie sich selber auch anders bewegen müssen in dieser digitalen Sphäre. Nach dem Motto, picture or it didn't happen. Also wenn du kein Foto von irgendetwas hast, was du mir da erzählst, dann hat es auch nicht stattgefunden. Ja? Und das ist so eine Wirklichkeit, die nicht mal von den Stars, egal wie viel sie verdienen, halt macht.
Weißt du was, Richard? Wir machen jetzt auch noch schnell hier ein Foto von uns und dann gehen wir zurück ins Konferenzzentrum.
Let's do it.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.